Unser erstes Anliegen wird nicht sein, jetzt wieder alles umzudrehen, automatisch, was Schwarz-Rot gemacht hat, wenn wir wieder regieren sollten, sondern wir schauen uns genau an, wo die Dinge gemacht haben, die vielleicht auch gut sind oder die man einfach lassen kann, weil man trotzdem gute Sachen umsetzen kann. Es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn eine neue Regierung rankommt, einfach nur alles wieder ins Gegenteil verkehrt wird, was die davor gemacht hat, denn wir müssen vorwärts kommen.
Ein Pott Grün ist der Podcast von Bündnis 90, die Grünen Pankow, mitten im Berliner Wahlkampf 2026. Diesmal zu Gast im Abgeordnetenhaus, weil wir haben Abgeordnetenhauswahl am 20. September. Da wählt die Stadt ein neues Abgeordnetenhaus. Dabei geht es um bezahlbares Wohnen, Klimaschutz, Mobilität, eine funktionierende Verwaltung und um die Frage, wie Berlin eine offene und solidarische Stadt bleiben kann.
Wir sprechen heute mit Bettina Jarasch, die gemeinsam mit Werner Graf als grünes Spitzenteam antritt. Außerdem kandidiert sie hier bei uns in Pankow direkt für Buch, Karo und Französisch Buchholz. Herzlich willkommen, Bettina.
Hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Bettina, du kennst jetzt natürlich Regierung und Opposition aus nächster Nähe. Warum, erklären wir gleich. Bevor wir aber über Berlin, Wahlkampf und mögliche Regierungsverantwortung sprechen, möchten wir testen, wie gut wir dich kennen.
Und wir haben eine Art Steckbrief geschrieben, den du bitte selber vorliest. Manche Aussagen sind safe, wissen wir. Manche sind unsere Auslegung und bei einigen hoffen wir einfach, dass du sie anschließend kommentierst oder korrigierst.
Oder auch währenddessen, wie du magst. Hier ist dein Steckbrief. Mal sehen, ob du dich wiedererkennst.
Wow, ich bin gespannt. Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Genau.
In Ordnung. Ich bin Bettina Jarasch. Stimmt. Geboren wurde ich 1968 in Augsburg. Ich habe Philosophie und Politik studiert, in Berlin an der FU und anschließend als Journalistin und Redakteurin gearbeitet. Stimmt nicht. Ich habe vor dem Studium eine Ausbildung gemacht und dabei als Journalistin und Redakteurin gearbeitet. Erste Korrektur. Mein politisches Engagement begann in den 90ern. Berlin wurde für mich nicht nur Wohnort, sondern Herzensangelegenheit. Auch wenn diese Stadt es einem gelegentlich schwer macht, sie zu lieben. Sagen wir, sie ist anstrengend. Lieben, aber lieben ist ja auch anstrengend. Von 2011 bis 2016 war ich Landesvorsitzende der Berliner Grünen. Seit 16 sitze ich im Abgeordnetenhaus. Nach der Wahl 2021 wurde ich Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz. In diesen 16 Monaten habe ich gelernt, dass eine Verkehrswende nicht nur auf Straßen stattfindet, sondern mindestens genauso oft in Sitzungsräumen, Haushaltsverhandlungen und hitzigen Debatten. Stimmt? Stimmt. Über die weiteren Voraussetzungen für eine Verkehrswende sprechen wir sicher nachher noch.
Sicherlich.
Und der Weg von der Planung bis zur Umsetzung in einer bauenden Verwaltung manchmal sehr, sehr lang sein kann und wir den dringend beschleunigen müssen, das habe ich auch gelernt. Seit 2023 bin ich Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Mein politischer Kompass lautet, mit Herz und Haltung für Berlin. Ich möchte eine Stadt, die lebenswert, gerecht, klimafreundlich, bezahlbar und frei bleibt. 2026 trete ich gemeinsam mit Werner Graf als grünes Spitzenteam an. Werner möchte regierender Bürgermeister werden. Und ich möchte dazu beitragen, dass Berlin wieder nach vorn regiert wird. Ja, Ausrufezeichen. Außerdem kandidiere ich direkt in Buch, Karo und Französisch Buchholz. Denn der Pankower Norden braucht keine Politik der leeren Versprechen, sondern gute Verbindungen, Schulen, soziale Infrastruktur und eine Politik, die mit dem Wachstum Schritt hält. Ich kandidiere vor allem deshalb im Pankower Norden, weil die Menschen sich dort oft abgehängt fühlen. Schon alleine verkehrsmäßig, aber auch an jeder anderen Hinsicht abgehängt fühlen. Und ich möchte Ihnen im Grunde sagen, in der nächsten Berliner Regierung werdet ihr mitgedacht und mitgesehen, denn wir wissen, wie es da oben aussieht. Ich glaube an Kompromisse, aber nicht daran, dass man Haltung mit Unbeweglichkeit verwechseln sollte. Ich kann hart in der Sache streiten und danach trotzdem mit meinem politischen Gegenüber einen Kaffee trinken. Meine Familie weiß vermutlich besser als jede politische Redaktion, wann ich zu viele Termine angenommen habe. Und ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Menschen, die bei einer Fahrradtour gleichzeitig Erholung finden und über sichere Kreuzungen nachdenken können. Mein Ziel für Berlin lautet, Politik ändern und dafür sorgen, dass Berlin Berlin bleiben kann.
Tja, Bettina, wie gut haben wir dich denn da getroffen? Wo lagen wir richtig und welche Aussagen waren so falsch, dass wir sie aus dem Podcast rausschneiden sollten?
Ihr kennt mich gut. Ich gehöre natürlich auch zu den Menschen, die auch schon mal öffentlich über sich sprechen ich fühle mich gut getroffen. Was vielleicht noch fehlt, auch wenn man es rauslesen kann, ist tatsächlich meine Neugier auf Menschen und meine Liebe eigentlich zu Menschen, so unpolitisch das jetzt klingen mag, die mich zu sehr vielem getrieben haben von dem, was ich jetzt tue. Und die zweite Ergänzung habt ihr nicht. Es gab für mich nie einen Karriereplan, auf jeden Fall Bürgermeisterin von Berlin zu geben, sondern ich wollte sinnvolle Dinge tun. Ich wollte dort Verantwortung übernehmen, wo ich es kann. Und dann gibt's manchmal Wege, die man nicht vorher planen kann.
Mhm. Ja, wir beschäftigen uns gern noch ein bisschen mit deiner Biografie. Mhm. Fangen wir mal an.
Ja, wir tauchen mal ein. Du hast Philosophie und Politik studiert. Wenn du zurückschaust, welche philosophische Schule ist für dich eine, die dir vielleicht auch in dem aktuellen Berliner Politikbetrieb hilft? Vielleicht die Stoiker?
Also stoisch sein zu können, ist auf jeden Fall hilfreich in der Politik. Schon alleine, wenn man stundenlang stillsitzen muss und nicht zuerst vom Tisch aufstehen kann, dann hilft es sehr, wenn man seine eigenen Bedürfnisse nach hinten stellen kann. Für mich war es in der Politik, auch, aber auch sonst in meinem persönlichen Leben, immer wichtig, dass ich es fertigbringe, auch ehrlich, redlich mir selbst gegenüber zu sein. Das heißt, mir klar zu machen, warum ich Dinge tue, was mich in Wahrheit antreibt und mir da nicht selbst etwas vorzumachen. Das ist etwas, was bei Bühnenberufen, und dazu gehört nun mal auch die Politik, sehr schnell verloren gehen kann. Man darf sich nicht nur an den Menschen, mit denen man spricht, orientieren, schon gar nicht an dem Applaus, den man bekommt oder an der Kritik, die man kassiert, sondern man muss sich immer wieder vor seinem eigenen Gewissen, mit seinem eigenen Gewissen auseinandersetzen und sich auch klar machen, ob man noch von den richtigen Motiven getrieben wird. Und das ist etwas, was ich im Studium bei einem Philosophen gelernt habe, der jetzt ein bisschen überraschen wird, nämlich bei Friedrich Nietzsche, über den ich auch meine Abschlussarbeit geschrieben habe und der sehr viel darüber, über Ethik nachgedacht hat.
Hm. Gibt es denn eine philosophische Erkenntnis, die im Abgeordnetenhaus regelmäßig widerlegt wird?
Die Einsicht, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das wäre nicht schlecht, denn wir hören im Abgeordnetenhaus am Redepult sehr oft Sätze wie, und zwar ehrlich gesagt von Regierung und OppositionsrednerInnen, die so ungefähr sind, sie müssen mir nur mal zuhören und vielleicht müssen sie mal lernen und hören sie sich doch einfach mal an, wie recht ich hier habe.
Mhm. Du warst Journalistin, Parteivorsitzende, Senatorin und jetzt heute bist du Fraktionsvorsitzende. Wenn du zurückschaust und auch auf heute schaust, in welcher Rolle hast du am meisten, würdest du sagen, über Politik gelernt?
Oh, ihr habt noch eine Station vergessen, fällt mir gerade ein. Ich war auch in der Bundestagsfraktion Referentin. Also ich kenne auch diese wichtige politische Aufgaben für aktive PolitikerInnen, Reden zu schreiben, zu recherchieren, sie zu beraten und die Vorfeldarbeit zu leisten. Ich würde aber sagen, am meisten habe ich einmal als Landesvorsitzende und dann als Senatorin und Bürgermeisterin gelernt. Als Landesvorsitzende der Berliner Grünen habe ich vor allem gelernt, wie viel politische Führung mit Beziehungsarbeit zu tun hat. Es geht um Menschen. Und wenn man in einer Partei führen möchte, dann geht es um Menschen, die einem freiwillig folgen müssen. Die sind nicht meine Angestellten, sind nicht meine Beschäftigten. Ich kann hier niemanden entlassen und ich kann keine Weisungen erteilen. Das heißt, ich muss wirklich überzeugen. Ich muss überzeugen, ich muss zuhören, ich muss mitnehmen und ich muss begeistern können. Das hat alles mit anderen Menschen zu tun. Es war sehr lehrreich. Und als Senatorin und Bürgermeisterin habe ich vor allem gelernt, wie mühsam es ist, wie viel leichter es natürlich ist, über das zu reden, was wir gerne tun würden, als es dann umzusetzen und die ganzen Mühen der Ebene sozusagen durchzugehen und dann idealerweise, und das ist mir eben ein großes Anliegen, Prozesse zu beschleunigen und anders zu arbeiten, als es üblich ist zwischen Politik und Verwaltung.
Du hast ja dann, ich nenne es jetzt mal politischen Claim, gerade eben selber auch vorgelesen. Du sagst, mit Herz und Haltung für Berlin. Wann gerät das Herz mit der politischen Vernunft in Konflikt?
Zum einen natürlich bei schmerzhaften, aber nötigen Kompromissen. Und die gibt's in der Politik nun mal immer wieder. Und ich würde immer unterscheiden zwischen guten und schlechten Kompromissen. Stichwort Haltung. Mhm. Ein schlechter Kompromiss ist einer, der einfach nur ein Deal ist, wo Dinge zusammengepackt werden, die nicht zusammengehören, wo nicht gerungen wird zwischen den unterschiedlichen Positionen, die es natürlich immer gibt. Und dann versucht wird, das für alle Beste rauszuholen. Das wäre der gute Kompromiss. Sondern wo einfach Deals geschlossen werden und man den Leuten etwas verkauft, was einfach nicht richtig ist. So. Es gibt aber natürlich auch die notwendigen und schmerzlichen Kompromisse, wo mir persönlich dann aber das Herz blutet, weil beispielsweise wir nur einen winzigen Schritt nach vorne gekommen sind. Ich zwar einsehe, dass es in dem Moment nicht weitergehen kann, aber ich weiß, dass es beispielsweise im Kampf für mehr Bäume und gegen den Klimawandel einfach und oder für eine saubere und sichere Mobilität nötig wäre, viel schneller zu sein, als wir dann sein können. Oder auch echte Zielkonflikte, wo zwei wichtige Dinge zur Disposition stehen und ich weiß, man kann nicht beide gleichzeitig durchsetzen. Da blutet mein Herz. Solange der Kompromiss aber hart und ehrlich errungen ist, kann ich damit umgehen. Es stellt es also meine Haltung nicht in Frage.
Ja, apropos Härte in Anführungszeichen. Würdest du sagen, hat dich denn die Zeit im Senat pragmatischer gemacht? Vielleicht nicht härter, aber pragmatischer gemacht oder kämpferischer?
Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ich finde, pragmatisch und kämpferisch sein ist kein Gegensatz. Pragmatischer in jedem Fall, als man, sobald man mit Regierungsverantwortung und mit Umsetzung betraut ist, und das gilt für den Bezirk genauso wie fürs Land und den Bund natürlich, man gar nicht anders kann, als den realen Rahmen zur Kenntnis zu nehmen und ernst zu nehmen, in dem wir handeln können. Und das sind die üblichen Dinge. Ich habe zu wenig Personal. Ich habe Gesetze, die bestimmte Wege auch vorgeben. Ich kann nicht an denen einfach vorbeigehen. Ich kann zwar, so wie es die CDU 2023 sehr gern gemacht hat, im Wahlkampf gerne populistisch sagen, man muss doch einfach nur mal die Ärmel hochkrempeln und machen. Aber wenn ich dann an der verantwortlichen Stelle sitze, dann sehe ich natürlich schon, wo Dinge sind, die ich nicht einfach nur beiseite schieben kann und was verfügen. Wenn ich das versuche zu tun, dann lande ich beispielsweise in dem Fördermittelskandal, wie es die Berliner CDU jetzt fertiggebracht hat. Da wollte sie einfach willkürlich mal einfach machen und hat halt an Recht und Gesetz vorbei Steuergelder vergeben. Geht nicht. Ganz einfach. Also insofern, ich muss schon zur Kenntnis nehmen, dass es einen Rahmen für mein Handeln gibt. Und das wird jedem passieren, ganz egal, ob man aus einer konservativen oder progressiven linken Partei kommt, der wirklich Verantwortung übernimmt. Und wenn man in der Hinsicht nicht pragmatisch wird, dann hat man da auch nichts verloren. Und gleichzeitig kämpferisch, weil das eigentliche Kunststück ist, die Leidenschaft zu bewahren und den festen Willen voranzukommen, trotz all dieser Einschränkungen. Den muss man behalten und das schafft man nur mit einem gewissen Kampfesmut und vielleicht auch mit so einem angeborenen Optimismus. Ich glaube, dass der sehr hilfreich sein kann in Politik und dass der nichts mit Naivität zu tun hat.
Jetzt hast du sehr schön die Rollenwechsel Regierung und Opposition auch beschrieben. Da wollen wir auch nochmal näher drauf gucken. Du bist ja 2023 nach, ich sag mal, nur 16 Monaten als Bürgermeisterin und Senatorin aus der Regierung ausgeschieden. Was war in dieser kurzen Zeit rückblickend dein größter Erfolg?
Naja, wie sich jetzt herausstellt, haben wir mehr Radwege gebaut in dieser kurzen Zeit als jede Regierung vorher und nachher. Was kein so großes Kunststück ist, weil nicht viele Regierungen vor uns überhaupt jemals Radwege bauen wollten. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Meine Vorgängerin war die erste, die versucht hat, die Grundlagen dafür überhaupt zu legen, nämlich die erste grüne Verkehrssenatorin. Aber tatsächlich würde ich sagen, im Nachhinein, wir haben es geschafft, anders zu arbeiten, Prozesse zu beschleunigen. Und das meinte ich gerade. Das ist das, worauf es ankommt. Wir haben es geschafft, dadurch, dass wir beim Radwegebau beispielsweise, wo es ja sehr ehrgeizige, gesetzlich vorgeschriebene Ziele in Berlin gibt, die ein Radvolksentscheid ja auch erstritten und erkämpft hat und die in unser Mobilitätsgesetz eingeflossen sind, die aber sehr ehrgeizig sind, wo wir es geschafft haben, indem wir endlich mal diese ganzen Barrieren zwischen Landesebene, Bezirksebene, externen Akteuren, Leuten aus der Verwaltung durchbrochen haben und alle an einen Tisch gesetzt haben, gesagt haben, okay, das ist der Radweg, wo sind die Probleme, die schauen wir uns vor Ort an, da finden wir direkt vor Ort mit allen Akteuren, die da mit im Spiel sind, eine Lösung und dann kriegt einer den Hut aufgesetzt und es geht los. Das heißt, so haben wir gearbeitet. Das ist eine Art zu arbeiten, die wahrscheinlich eher aus Unternehmen kommt und nicht typisch ist für Verwaltung und es hat funktioniert. Wir sind schneller geworden. Wie viel schneller man damit eigentlich aber werden kann, konnten wir dann nur noch an wenigen Projekten ausprobieren, dann leider die Wahlwiederholung kam und in einer der vielen Gründe, warum ich so drauf gespannt bin und so viel Lust habe, auch wieder zu regieren, ist, dass der Beweis, dass man wirklich auch schneller umsetzen kann, trotz schwerer Bedingungen, noch aussteht. Und ich finde, wir sollten den antreten.
Also du hast ja gerade anklingen lassen, du hättest gerne noch mehr erreicht. Hast du irgendwas Konkretes vor Augen, wo du sagst, richtig schade, dass das erstmal liegen geblieben ist und wofür du mehr Zeit gebraucht hättest?
Tausend Dinge sind liegen geblieben, denn es gibt in einer so großen Verwaltung wirklich Hunderte und Tausende von einzelnen Vorgängen und alle verdienen natürlich Aufmerksamkeit. Aber ich würde erstmal noch dazu fügen, wir haben auch ein paar Knoten zerschlagen, wo sich einfach vorher, in dem Fall jetzt Bundesländer und die Ministerien von zwei Bundesländern zerlegt hatten. Ich sage mal ein Beispiel, Potsdamer Stammbahn. Eine der großen Bahn-Schienenverbindungen in unser Nachbarland Brandenburg, nämlich nach Potsdam, die noch als Fernverkehrsstrecke sogar verwendet werden könnte, der so wirklich wichtig wäre und für viele PendlerInnen natürlich eine Alternative zum Auto sein könnte. Da hatten sich das Brandenburger Verkehrsministerium und der Berliner Verkehrssenat zerlegt über die Frage, ob das eine S-Bahn sein soll oder eine Regionalbahnstrecke. Und ich habe meinen Amtskollegen aus Brandenburg einen Antrittsbesuch gemacht, habe ihm gesagt, wir entscheiden das jetzt. Und ich entscheide das nach übergeordneten Kriterien, habe gegen unsere Berliner S-Bahn-Lösung entschieden für die Regionalbahn. Und nach jahrelang hin und her war es entschieden in kurzer Zeit. Das geht man. Man kann Dinge auch entscheiden und dann mal voranbringen. Und da geht es nicht immer nur darum, sozusagen sich selbst durchzusetzen, sondern das für die Sache Beste zu tun. Also auch solche Dinge haben wir getan. Was mir natürlich leid tut, ist, dass ich feststelle, dass in den letzten 3 Jahren da nicht mehr viel weitergegangen ist. Aber so ist es bei Regierungswechseln.
Ja, auf die jetzige Regierungskoalition kommen wir gleich zu sprechen. Ich wollte dich aber vorher noch fragen, welche Entscheidung aus deiner Zeit als Senatorin würdest du heute anders treffen?
Friedrichstraße. Ah. Ganz klar. Die Friedrichstraße zu schließen für den Autoverkehr, obwohl es mitten im Winter und mitten kurz vor einer Wahl nicht mehr möglich war, sie schön zu machen und zu zeigen, was das eigentliche Ziel dieser Schließung war, nämlich mehr Aufenthaltsqualität, eine schöne Fußgängerzone zu machen, bei der die Leute dann auch gerne wieder verweilen und einkaufen gehen und damit eben vor allem auch den ganzen Gewerben, den ganzen Läden, die da in der Friedrichstraße reihenweise dicht gemacht haben in den letzten Jahren, zu helfen und wieder Kunden zu bringen. Das alles konnten wir nicht mehr verwirklichen. Und insofern hätte man es auch nicht machen sollen. Das entscheidende Learning ist für mich dabei, Kommunikation ist die halbe Miete bei manchen Projekten. Und wenn es nicht gelingt, eine Sache, die eigentlich Menschen helfen soll, mit ihnen gemeinsam hinzukriegen, dann sollte man sie ihnen nicht aufzwingen. Ganz einfach. Also insofern würde ich das nicht nochmal so machen, außer die Anrainer, die Gewerbetreibenden sagen, bitte, 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 lasst uns endlich diese Straße schließen. Denn zur Wahrheit gehört auch, das Gewerbesterben dort ist unvermindert weitergegangen. Und seit die Autos wieder mit 50 da durchfahren dürfen, ist die Straße sogar zu einer der gefährlichsten Unfallstraßen Berlins geworden. Also geholfen hat die Wiederöffnung für den Autoverkehr natürlich nicht. Aber solche Lösungen, die so viel Veränderungsbereitschaft natürlich auch von den direkt Beteiligten voraussetzen, die muss man mit den Menschen machen, sonst bringt es nichts.
Also du sprichst über die Wiederöffnung. Jetzt schauen wir mal auf andere Verkehrsprojekte oder auch Klimaprojekte. Die schwarz-rote Koalition hat ja tatsächlich eine Reihe von Verkehrs- und Klimaprojekten verändert, gestoppt oder auch zurückgenommen. Welche Rücknahme schadet Berlin aus deiner Sicht am meisten oder besonders?
Also der Radwegestopp ist schon besonders bitter aus diversen Gründen. Erstens, weil geschützte, gute, gut gemachte Radwege einfach auch Sicherheit bringen, gerade auch für Kinder auf dem Schulweg und so weiter. Und insofern das Sicherheitsthema eigentlich eins sein könnte und müsste, was eben nicht ideologisch ist, sondern wo sich alle Menschen in Berlin dahinter versammeln können. Sowas zu stoppen in einer sowieso schon polarisierten Zeit, in der viel zu oft ideologisch und polemisch argumentiert wird, finde ich wirklich fatal. Es bringt niemand was. Und ich weiß, dass sich hinter Radwegen alle versammeln können, auch die, die Auto fahren. Denn die möchten auch, dass ihre Kinder sicher unterwegs sein können. Und was mich zusätzlich natürlich ärgert, ich weiß besser vielleicht als manche andere, wie viel Zeit und Mühe es kostet, solche gestoppten Projekte wieder anlaufen zu lassen. Man kann nicht einfach sagen, jetzt ist eine andere Regierung dran, zack, morgen kommen wieder alle Radwege, sondern das wird Zeit brauchen. Das sind auch Gelder verfallen, Fördergelder aus dem Bund und aus Europa einfach liegen gelassen worden von Schwarz-Rot, weil sie diese Radwege eben erstmal alle gestoppt haben. Und das Geld ist weg. Das müssen wir uns auch klar machen. Insofern, es wird nur Schritt für Schritt wieder vorangehen können. Und es tut mir natürlich leid, Denn ich glaube, was wirklich in einer Zeit, in der Demokratie insgesamt ja so auf dem Prüfstand steht, wirklich fatal ist, ist, wenn nach 5 Jahren, wir hatten ja durch diese Wahlwiederholung eine durchbrochene Legislatur mit einem Regierungswechsel mitten in der Legislatur und durch diese Rückabwicklungspolitik von Schwarz-Rot, werden einfach viele Leute sehen, nach 5 Jahren sind wir wieder genau an dem Punkt, an dem wir gestartet sind. Und das ist frustrierend und das ist ernüchternd und hilft der Glaubwürdigkeit von Demokratie auch nicht. Und deswegen will ich eine Sache vielleicht jetzt hier auch überraschend sagen. Unser erstes Anliegen wird nicht sein, jetzt wieder alles umzudrehen, automatisch, was Schwarz-Rot gemacht hat, wenn wir wieder regieren sollten, sondern wir schauen uns genau an, wo die Dinge gemacht haben, die vielleicht auch gut sind oder die man einfach lassen kann, weil man trotzdem gute Sachen umsetzen kann. Es kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn eine neue Regierung rankommt, einfach nur alles wieder ins Gegenteil verkehrt wird, was die davor gemacht hat, denn wir müssen vorwärts kommen.
Die Grünen sprechen ja auch von einer Rückschrittskoalition, in Anführungszeichen. Besteht die Gefahr, dass ein solcher Begriff zwar die eigene Partei mobilisiert, aber Menschen nicht erreicht, die mit Schwarz-Rot durchaus zufrieden sind?
Also ich will jetzt hier ja nicht spoilern, aber ich glaube, mit Schwarz-Rot zufrieden sind nur noch sehr wenige Menschen in dieser Stadt. Das zeigen ja die Zahlen. Was aber nicht heißt, dass automatisch die Leute denken, juhu, kaum kommt eine andere Regierung dran, wird alles toll. Das glauben übrigens auch wir nicht. Und das ist mir an dieser Stelle vielleicht wichtig zu sagen. Mir ist es ernst damit, wir wissen, dass Demokratie insgesamt auf dem Prüfstand steht. Und dass viele Menschen ihr Vertrauen in die Umsetzungshandlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit von und vielleicht auch in die Redlichkeit von Politik und Staat verloren haben, was und das wird von rechts und von rechten Akteuren ja auch fleißig befeuert, dieser Eindruck. Und in einer solchen Situation ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns ehrlich machen, auch in dem, was wir jetzt vorhaben in den nächsten Jahren. Das heißt, wir sagen nicht, dass wir alles ganz toll besser machen können, als es jetzt Schwarz-Rot gemacht hat. Wir sagen, dass wir geben keine leeren Versprechen ab. Wir versprechen vor allem, dass wir wieder mehr mit den Akteuren gemeinsam über die Veränderungen oder auch Einsparungen, die nötig sein werden, reden. Dass wir im Dialog Politik machen, im Dialog mit den Trägern, mit den Unternehmen, mit den Verbänden und mit der Zivilgesellschaft in dieser Stadt, wo ganz viel Wissen und Expertise ja vorhanden ist und es hat sehr viel Vertrauen gekostet, dass Schwarz-Rot dieses Wissen und dieses Können in den letzten 3 Jahren so wenig abgerufen hat, sondern so viel Politik über die Köpfe der Menschen hinweg gemacht hat. Das werden wir ändern, aber wir wissen, dass wir nicht alles schaffen können, auch was wir uns selber wünschen würden oder was sich die Menschen würden, dass wir nur Schritt für Schritt vorangehen werden können und dass wir harte Prioritäten setzen müssen. Das wird so sein. Und wir trauen es den Menschen aber auch zu, dass wenn wir darüber gemeinsam offen und ehrlich reden, dass wir dann auch einen Weg finden.
Und würdest du sagen, bei aller Kritik gab es auch eine gute Entscheidung, eine positive Entscheidung des schwarz-roten Senats, wo du jetzt auch rückblickend sagen würdest, weil du auch gesagt hast, wir werden jetzt nicht irgendwie alles wieder rückabwickeln. Gibt es irgendwas, was du vor Augen hast, wo du sagst, das war vielleicht auch richtig?
Es ist gut, dass endlich eine Verwaltungsreform angestoßen wurde. Wir haben die ja auch ganz bewusst als Opposition immer konstruktiv unterstützt. Und unterstützt ist fast zu wenig gesagt, denn man muss wirklich sagen, die Grundidee dieser Verwaltungsreform, da sind sehr viele grüne Ideen reingeflossen. Es ist nicht selbstverständlich und auch nicht besonders typisch, glaube ich, dass eine Opposition sowas macht. Aber uns war es einfach wichtig, dass wir für die Demokratie zeigen, dass demokratische Parteien auch zusammenarbeiten können und gemeinsam etwas hinkriegen, was eigentlich alle Parteien wollen, nämlich dass die Verwaltung schneller, kundenfreundlicher arbeiten kann, dass die Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten endlich klar sind, dass dieses Ping-Pong, das so typisch für Berlin ist, endlich aufhört, wo jedes Mal, wenn ein Bürger nicht bekommt, was sein Anliegen ist, immer nur auf irgendeine andere zuständige Stelle verwiesen wird. Und da würde ich sagen, darauf werden wir auf jeden Fall natürlich aufbauen. Aber ich finde es auch bei allem, was man an Kai Wegner kritisieren kann, gut, dass er die Offenheit hatte, da auch ganz offen auf die Opposition zuzugehen, weil er wusste, dass er das alleine nicht hinkriegt. Und auch das ist eine Einsicht, die nicht alle Politiker haben.
Da kann ich gleich anschließen. Du hast eben von Behörden-Ping-Pong gesprochen. Was wird sich denn durch die Reform im Alltag jetzt tatsächlich verändern?
Erstmal sind jetzt nur die Grundlagen gelegt. Und es gibt noch sehr viel Arbeit für die nächsten Regierungen, um die Verwaltungsreform dann noch ein paar Schritte weiterzuführen. Aber was sich schon auf der jetzigen Grundlage, wo ja vor allem Zuständigkeiten endlich mal klar zugeteilt worden sind, ändern und verbessern wird, ist, dass es einen Aufgabenkatalog geben wird, den auch alle Bürgerinnen und Bürger in Berlin einsehen können, wo ganz klar geregelt ist, wo man sofort sehen kann, welche Behörde im Bezirk oder im Land ist für eine Aufgabe zuständig. Und wir haben dabei festgestellt, dass es einige hundert Aufgaben in Berlin gab, die zwar gesetzliche Aufgaben sind, für die sich aber niemand zuständig gefühlt hat. Das ist völlig verrückt eigentlich, dass das so lange so sein konnte. Erklärt auch ein Stückchen dieses Behörden-Ping-Pong. Und damit müsste jetzt Schluss sein, weil das auch für Bürger dann transparent ist, wer zuständig ist.
Wo würdest du denn sagen, liegt derzeit noch das Hauptproblem der Berliner Verwaltung? Ist es zu wenig Personal, unklare Zuständigkeiten, wie du angerissen hast jetzt, zu viele Regeln, fehlende Digitalisierung oder mangelnder politischer Mut?
Alles zusammen. Also es ist ein Bündel von Schritten, von Dingen, die noch zu tun sind. Ich fange mal mit dem politischen Mut an, vielleicht weil mir das mich am meisten anspricht auch. Eine Behörde, wie jedes auch Unternehmen, stinkt vom Kopf her. Es braucht eine Führung in einer Behörde, die den eigenen Beschäftigten, den eigenen Mitarbeiterinnen sagt, macht Dinge auch mal anders und wenn dabei ein Fehler passiert, dann übernehmen wir oben die Verantwortung. Wenn man so eine Fehlerfreundlichkeit nicht ausdrücklich ausstrahlt und auch Verantwortung delegiert und klar macht, wenn ein Fehler passiert, werdet ihr nicht einen Kopf kürzer gemacht. Wir wollen, dass ihr Verantwortung übernehmt. Wir wollen, dass ihr Dinge auch mal ausprobiert, damit sie besser und schneller gehen. Wenn man das nicht ausstrahlt von oben, dann kann man nicht erwarten, dass sich einzelne Beschäftigte, Landesbedienstete da auf den Weg machen und ihr Kopf und Kragen riskieren sozusagen, wenn das nicht von oben ausdrücklich unterstützt wird. Das ist politischer Mut, den ich für sehr zentral halte, den es in manchen Behörden natürlich gibt, in anderen eben nicht. Und das hängt dann auch wirklich von Personen ab. Und also mit anderen Worten, eine andere Kultur im Umgang miteinander auch in der Verwaltung. Und ich weiß, dass viele Beschäftigte in der Verwaltung sich das auch ausdrücklich wünschen, weil sie bereit wären, weil sie auch drunter leiden, dass sie ihre Kundinnen und Kunden nicht so schnell bedienen können, wie sie es gerne machen würden. Der andere Punkt ist das leidige Thema Digitalisierung. Also wir müssen unsere Prozesse erstmal schlanker machen, Dinge weglassen, wo immer wieder von allen Seiten Berichte und Daten abgefordert werden, mit denen niemand arbeitet am Ende, weil die Kapazitäten gar nicht da sind. Das heißt, wir können auch ein paar Dinge weglassen, da wäre uns die Wirtschaft sehr dankbar in Berlin. Aber dann umgekehrt die Prozesse, die wir brauchen, die verschlankt sind, digital aufzustellen.
Bettina, euer Wahlkampfmotto lautet Politik ändern, Berlin bleiben. Jetzt fragen sich natürlich viele Menschen, ob sie sich Berlin überhaupt noch leisten können. Was ist eure wichtigste Maßnahme gegen steigende Mieten?
Richtig, für viele Menschen ist es inzwischen schon die Frage, ob sie überhaupt in Berlin bleiben können, wenn wir es nicht schaffen, das Wohnen bezahlbar zu machen. Das ist so. Es gibt in Berlin politische Parteien, die rumlaufen und sagen, bauen, bauen, bauen. Dazu kann ich nur sagen, ja, unbedingt, wir müssen bauen. Und ich warne vor Parteien, die immer groß tönen, bauen, 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 vor Ort, aber immer eine Not-in-my-backyard-Politik betreiben. Das kann ich allein aus meinem Wahlkreis im Pankow Norden sehr gut belegen, dass das stattfindet. Dass gerade die CDU da vor Ort gar nicht mehr fürs Bauen ist, auch wenn sie es auf Landesebene immer einfordern. Was wir aber brauchen im Bestand ist vor allem, dass alle VermieterInnen und Vermieter, nicht nur die der Landesunternehmen und schon gar nicht die Genossenschaften, denn die funktionieren sowieso anders und jetzt schon viel besser, sondern auch alle privaten VermieterInnen und Vermieter einen Beitrag leisten dafür, dass wir bezahlbare Mieten behalten und sich an Regeln halten. Für mich ist das eine ganz grundsätzliche Frage, die heißt Eigentum verpflichtet. Wohnen ist nicht eine Wohnung ist nicht irgendein Produkt, das man im Supermarktregal kauft, sondern das ist in Berlin ja sogar Grundrecht. Es gehört zur Daseinsvorsorge und das bedeutet schon, dass Menschen, die praktisch Wohnungen anbieten, einen ganz wichtigen Teil für die Daseinsversorgung, die Grundversorgung der Bevölkerung beitragen. Und das müssen alle tun. Kleine wie große, private wie staatliche. Und deswegen wollen wir ran, auch an private VermieterInnen und Vermieter. Wir haben ein Gesetz, dass alle VermieterInnen je nach Größe ihrer Wohnungsbestände, also natürlich die kleinen weniger als die großen gewerblichen Vermieter, aber verpflichtet, A, das Selbstverständliche endlich zu tun, nämlich Geld zurückzulegen, das wirklich für Instandhaltung gegen Schimmel, für kaputte Aufzüge und anderes auch eingesetzt wird, aber auch einen kleinen Anteil ihrer Wohnungen dauerhaft bezahlbar zu vermieten. Dadurch hätten wir etwas, was wir durch andere Maßnahmen noch nie geschafft haben, nämlich dass es in allen Wohnblöcken, in allen Quartieren und Kiezen in Berlin, überall, egal bei welchem Eigentümer, immer auch bezahlbare Wohnungen gibt. Das garantiert dann auch eine Berliner Mischung und das bedeutet, dass Menschen, die einfach auf eine bezahlbare Wohnung angewiesen sind, nicht in die wenigen Quartiere in Berlin ziehen müssen, wo man die noch finden kann, sondern überall in der Stadt es bezahlbare Wohnungen gibt. Und deswegen würden wir diese Wohnungen Menschen zur Verfügung stellen wollen, die WBS 220 haben. Aber kleiner Hinweis, dieser WBS, dieser Wohnberechtigungsschein 220, das ist die höchste Stufe, insgesamt die Hälfte der BerlinerInnen. Auch wenn sie arbeiten und hart arbeiten, verdient insgesamt so wenig, dass sie einen Anspruch auf einen solchen Wohnberechtigungsschein haben. Das heißt, wir würden damit wirklich genau dem Teil der arbeitenden Bevölkerung helfen, die sich jetzt wirklich schwer tun, weil ein so großer Anteil ihres monatlichen Einkommens allein für die Miete draufgeht.
Mhm. Das klingt für mich so, als würde das, könnte das relativ schnell greifen auch. Also nochmal auf die Maßnahmen geschaut, was könnte das Land kurzfristig tatsächlich dann erreichen und wofür würdest du sagen, brauchen wir schon noch ein paar Jahre?
Das Gute an einem solchen bezahlbaren Mietengesetz ist, dass es tatsächlich relativ schnell in Kraft treten könnte. Das heißt, es relativ schnell auch wirken kann und gleichzeitig, denn wir denken ja schon auch als Grüne immer auch die Seite der Vermieter und der Wirtschaft mit, dass es trotzdem für Vermieter zu stemmen ist. Denn wir verlangen natürlich nicht, dass mit einem Schlag dann alle Leute, die diese Wohnungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Das würde ja bedeuten, dass man Leute, die jetzt in den Wohnungen sind, rausschmeißen würde und, und. Also so brutal würden wir niemals vorgehen, sondern es bedeutet, dass die Vermieter jedes Mal, wenn eine Wohnung in ihrem Bestand frei wird, weil Leute ausziehen, sie halt diese Wohnung an Leute mit WBS zu einer günstigen Miete vergeben müssen, wenn sie ihren Anteil noch nicht erfüllt haben. Das heißt, es würde nach und nach und nach würde der Anteil an diesen bezahlbaren Wohnungen wachsen und es können Vermieter dann auch allmählich tun und können sich damit werden, also praktisch nicht komplett überrumpelt mit so einem Gesetz und dem, was es verlangt. Insofern glaube ich tatsächlich, dass das ein sehr, sehr wirkungsvolles Mittel ist. Und hoffe deswegen sehr, dass wir die Chance bekommen, das auch umzusetzen.
Das würde ja dann Bestandsbauten in den Fokus nehmen. Du hast aber auch gesagt, wir brauchen Neubauten. Wie verhindern wir, dass Klimaschutz, soziale Infrastruktur und Lebensqualität dabei unter die Räder kommen oder hinterherhinken? Denn wo neu gebaut wird, braucht man auch entsprechend soziale Infrastruktur, Kindergärten, Verkehrsanbindung etc.
Je nachdem. Wir schauen beim Wohnen, beim Neubau ja sehr oft auf die neuen Stadtquartiere, die sich natürlich meistens am Stadtrand befinden, viele auch gerade im Pankower Norden befinden. Da stimmt das. Da braucht es wirklich Verkehrsanbindung und auch zusätzliche soziale Infrastruktur oder auch mal eine Stadtteilbibliothek, kulturelle Angebote, Einkaufsmöglichkeiten. Mit anderen Worten, da braucht es das, was so ein Quartier dann auch nicht zu einer Schlafstadt, sondern zu einem lebendigen neuen Viertel macht und was vor allem auch den Menschen was bringt, die schon da wohnen. Das finde ich wichtig, denn gerade am Stadtrand fühlen sich Menschen auch deswegen oft abgehängt, weil die das, was sie gerne tun würden, abends mal ausgehen, günstig einkaufen oder auch einfach interessante Angebote zu bekommen oder auch ohne Auto unterwegs sein zu können, am Stadtrand einfach nicht möglich ist bis jetzt. Insofern finde ich, da stimmt es. Da muss man mitbedenken, dass mit dem Wohnungsneubau auch soziale, kulturelle und Verkehrsinfrastruktur entstehen muss. Und je nachdem, wie wertvoll die Natur ist, um die wir dazu bauen, muss dann auch Rücksicht auf Natur genommen werden. In meinem Wahlkreis sind zum Beispiel die Moorlinsen. Das sind wunderschöne jetzt schon ein Naturschutzgebiet, das aber Vogelschutz, also europäisches Vogelschutzgebiet werden soll, wo man wirklich, also als Vogelbeobachter, Beobachtungsfan, kann man da den ganzen Tag verbringen, weil es da ganz seltene Vögel zu beobachten gibt. Das wird europäisches Vogelschutzgebiet und das bedeutet, dass die dort geplante Bebauung nochmal überdacht werden muss, weil sie tatsächlich Rücksicht drauf nehmen muss, dass da auch sich Vögel überhaupt ansiedeln und nisten, die brauchen dazu nämlich Ruhe. So, aber anderswo ist die Natur nicht gleichermaßen schützenswert, kann man besser bauen. Was ich aber sehr, sehr wichtig finde, wir reden viel zu wenig darüber, wie viel man durch Umbau, Nachverdichtung, Aufstockung im Bestand, auch in Berlin, in den schon verdichteten urbanen Quartieren überall in der Stadt an Wohnraum schaffen kann. Und da ist der große Vorteil, da braucht man keine zusätzliche Verkehrsanbindung oder Kita oder Bibliothek oder was auch immer, Theater, Tante-Emma-Laden, ganz egal, die gibt es da alle schon. Das gibt's da alles schon. Und auch die Erschließung ist meistens schon gemacht und für viele Menschen ja wichtig, da wohnen vielleicht schon die Freunde und Nachbarn. Und wenn es heißt, wenn wir es schaffen, mehr auf Nachverdichtung, auch Aufstockung zu gehen und auch auf Umbau, dann würden wir den Wohnraum auch dort schaffen, wo ihn die meisten Menschen sich wünschen, weil das schon ihr Lebensumfeld ist und wo man eben nicht in der Gefahr ist, dass man weitere Flächen versiegelt. Denn wir müssen natürlich auch in der Stadt schaffen, mehr zu entsiegeln, mehr Bäume zu pflanzen und dafür zu sorgen, dass die Stadt auch grün und kühl im Sommer und lebenswert bleibt, auch in den nächsten Jahren. Und dieses Umbauthema, das halte ich für ein super spannendes Thema, wenn Berlin das mal groß machen würde, den Mut hätte, das Thema groß zu machen. Beispielsweise mit einer internationalen Bauausstellung nur für Umbau, mit einer Expo, wo wir über Umbau reden, dann bin ich sicher, dass wir auch international Gelder und super spannende Projekte hierher kriegen würden, denn das steht ja in allen großen Städten an. Und alleine in Berlin haben wir 2 Millionen Quadratmeter leerstehende Büroflächen, die nicht mehr als Büros gebraucht werden, zum großen Teil, weil, wie wir ja alle wissen, seit Corona mit Homeoffice und so weiter sich unsere Gewohnheiten einfach verändert haben. Wir brauchen dauerhaft nicht mehr so viele Büros. Die werden als Spekulationsobjekte gebaut, stehen dann leer. Wenn wir das ermöglichen, die umzubauen zu Studierendenwohnheimen, Azubi-Wohnheimen, Senioren-WGs oder auch, wo es sich eignet, wirklich zu Wohnungen, dann können wir mitten in der Stadt, ohne irgendwie einen Quadratmeter mehr zu versiegeln zu müssen, können wir Wohnraum schaffen, der dringend benötigt wird. Und da, das ist ein Projekt, das ich wirklich als ein Großprojekt sehe, das Berlin auch wieder ein bisschen zum Strahlen bringen kann.
Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Du kandidierst erstmals direkt im Pankower Wahlkreis 1. Das ist eben Buch, Karo und französisch Buchholz. Und du hast anklingen lassen, warum gerade dort. Willst du noch mal drauf eingehen vielleicht?
Ich habe in den letzten Jahren, denn ich war auch in den letzten Jahren sehr viel am Stadtrand immer wieder unterwegs, nicht nur in Pankow, aber gerade auch am Pankower Stadtrand natürlich. Und ich habe festgestellt, die Menschen fühlen sich abgehängt. Das ist ein objektives Problem, um das wir uns kümmern müssen. Und es macht leider auch viele Menschen anfälliger für die AfD und für Rechte. Die AfD hat dort sehr hohe Umfragewerte zumindest. Und mir geht es darum, zum einen Gesicht zu zeigen und klarzumachen, es gibt hier eine Alternative. Und immer wenn wir Wahlkampfstände machen, gerade übrigens, wenn die AfD gerade gegenüber einen Stand hat, dann kommen die Menschen auch zu uns und danken uns, dass wir überhaupt da sind. Das ist einfach wichtig. Und zweitens möchte ich, dass in der nächsten Regierung die Anliegen von Menschen am Stadtrand und aus dem Pankower Norden gesehen werden und mitgedacht werden. Mhm. Denn da haben wir tatsächlich noch Arbeit zu tun.
Viele Menschen erleben dort gerade starkes Wachstum und Infrastruktur, Schulen und Verkehr wachsen nicht im gleichen Tempo mit. Was ist dein Angebot?
Mir ist es wichtig, dass die Menschen das vor Ort bekommen, was sie brauchen, damit sie auch dort eine, sozusagen die Stadt der kurzen Wege haben. Also alles haben, was man für ein gutes Leben im Alltag nötig hat. Und dafür nicht erstmal ganz weit nach Pankow rein oder noch weiter in die Stadt reinfahren muss, sozusagen. Da ist das Thema Öffis, gute Bus- und Bahnverbindungen ist das total zentrale Thema. Und da müssen wir uns kümmern, aber nicht, indem wir, wie es die CDU und auch andere Parteien tun, ständig neue U-Bahn-Linien versprechen. Damit streut man den Menschen einfach nur Sand in die Augen. Diese U-Bahn dauern viel zu lang, sind viel zu teuer, werden in den nächsten Jahren angesichts alleine der Finanzsituation von Berlin nicht kommen. Und ich will auch da oben keine leeren Versprechungen machen. Aber die vorhandenen S-Bahn-Linien, S-Bahn-Strecken zu ertüchtigen, damit die S-Bahn endlich mal wieder pünktlich kommt und dort, wo neue gebaut werden und auch das noch Jahre dauert, aber vielleicht schon mal mit einem Bus-Vorlaufbetrieb den Menschen ein anderes ÖPNV-Angebot zu machen, für das man nicht bauen muss. Das sind realistische Dinge. Ein Kiezbus für die letzte Meile. Dafür zu sorgen, dass Carsharing und andere Sharing-Angebote vielleicht ihr Geschäftsgebiet auch auf Buch und Karo und französisch Buchholz ausdehnen. Das sind Dinge, die wir in den nächsten Jahren schaffen können. Und das Versprechen ist einfach nur, dass wenn wir wieder regieren, wir uns um solche in einer absehbaren Zeit machbaren Dinge kümmern werden.
Verkehrsanbindung ist eines. Wenn du dir noch mal zwei weitere Projekte überlegen würdest, die du als direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises persönlich vorantreiben wollen würdest, welche wären das?
Es braucht auch dort, übrigens so wie in ganz Berlin, ja vor allem auch Räume für soziale Infrastruktur, für Träger, die auch Freizeitangebote für Jugendliche beispielsweise machen wollen, aber sich die Miete nicht leisten können und so weiter, für Treffpunkte für ältere Menschen. Also es braucht wie überall in der Stadt, auch da oben, Räumlichkeiten, die man günstig kriegt. Ich glaube, dass man hier noch sehr viel besser einfach auch Angebote machen kann, wenn wir uns ein bisschen öffnen. Wenn wir mit den Wohnungsbaugesellschaften reden, dass die im Erdgeschoss, auf ihren Erdgeschossflächen Ladenflächen zur Verfügung stellen für solche Zwecke. Wenn wir das beim Neubau mitdenken, dass sowas auch immer mit entsteht. Oder wenn wir, denn auch dort gibt's jetzt weniger Grundschulkinder und weniger Kita-Kinder, wenn wir frei werdende Räume erlauben auch für andere soziale Zwecke quasi zu öffnen und zu nutzen. Deshalb Räume, die jetzt in die Schulen werden ein bisschen leerer. Um die Schulen zu erhalten, braucht es da sogar andere Angebote. Die Kita-Träger erzählen dasselbe. Die haben weniger Kinder, die wollen aber nicht schließen. Dann muss man erlauben, dass da andere Angebote reinkommen. Das sind Dinge, die kann man ermöglichen. Muss man auf Landesebene ein paar Hebel drehen, aber kann man machen, würde Buch und Karo helfen, würde auch anderswo helfen. Und wenn ich das dritte Thema noch sagen kann, der Campus Buch ist ja auch da oben ein sehr eigentlich ein großer Akteur, also ein großer Arbeitgeber, ein großer Gesundheitsstandort, wo die meisten Fachkräfte allerdings nicht vor Ort wohnen, sondern halt jeden Tag anreisen und dann wieder wegfahren. Aber ich möchte schon ganz gerne, dass diese Unternehmen, die sich dort oben angesiedelt haben, auch noch im Stadtteil mehr für den Stadtteil und für die Menschen, die da vor Ort wohnen, tun und nicht so ein Satellit sind, der quasi zufällig in Buch gelandet ist, sondern dass die sich noch enger verknüpfen mit Buch und Karo und dem Pankower Norden. Beispielsweise haben wir ja dort ein Krankenhaus und Gesundheitsakteure und Forschung und gleichzeitig gibt es zu wenig Hausärzte und kriegen die Menschen keine Termine, gerade die vielen älteren Menschen dort keine Termine beim Arzt. Und da bin ich sicher, dass die aus dem Campus unterstützen können, indem sie die vorhandenen Praxen unterstützen oder beispielsweise Telemedizin-Angebote machen. Also ich habe eine Reihe von Ideen, mit denen ich gerne da auf die Akteure, die schon da sind, aber noch ein bisschen mehr für den Stadtteil tun können, zugehen möchte. Denn das sind alles Dinge, die können dann auch weitergehen jenseits vom Wahlkampf. Und das ist mir ein großes Anliegen.
Man hört das auch wirklich raus und man hört auch deinen Plan für den Pankower Norden raus. Wie stellst du sicher, dass du nach der Wahl nicht nur Co-Spitzenkandidatin und Fraktionsvorsitzende bist, sondern eben auch tatsächlich die Abgeordnete für Buch, Karo und Französisch Buchholz?
Ich habe den Menschen in Buch und Karo, wenn sie mich das gefragt haben, immer gesagt, ich bin Teil des Spitzenteams. Ich hoffe, dass ich auch Teil einer künftigen grünen geführten Regierung werde. Das werden wir natürlich nach der Wahl alles erst feststellen, aber diese Hoffnung habe ich durchaus. Und das bedeutet, ich kann Ihnen vor allem versprechen, dass Ihre Anliegen und Ihre Bedürfnisse auch in der nächsten Regierung mitgedacht werden. Das ist mir zum einen wichtig. Zum zweiten ist es mir wichtig, dass wir dafür sorgen, dass auch auf der Bezirksebene der Pankower Norden stärker mitgedacht wird. Das hängt ja nicht nur von mir persönlich ab. Wir haben zum ersten Mal auch aus Buch und Karo Grüne auf unserer Liste für die nächste Pankower BVV. Das heißt, der Pankower Norden wird insgesamt hoffentlich auch in der nächsten BVV in Pankow stärker gesehen werden. Und dann hoffe ich natürlich auf viele Pankower Abgeordnete insgesamt, auch im Abgeordnetenhaus, denn es gibt viele dieser Anliegen, wie gesagt, die wir gemeinsam auch reintragen können. Und ich habe schon, als ich Senatorin war, immer eng zusammengearbeitet, auch mit der Fraktion und auch mit den Stadträtinnen beispielsweise aus allen 12 Bezirken, damit das, was wir auf Landesebene planen, auch in Verbindung hat mit dem, was im Bezirk als nötig erachtet wird und machbar ist. Insofern bin ich sicher, dass diese Anliegen nicht untergehen werden.
Dann wollen wir es jetzt noch mal ein bisschen persönlicher machen, so zur Auflockerung und möglichst spontan dabei bleiben.
Ich bin nicht spontan. Hilfe.
Mal sehen. Ja. Und zwar haben wir ein paar. Vervollständige bitte folgende Sätze. Der Pankower Norden hat mehr verdient als?
Hat mehr verdient als Stau, ausfallende S-Bahnen und die AfD.
Als Studentin habe ich am liebsten...
habe ich am liebsten die Zeit genutzt, die man nur als Studentin in dieser Form hat oder zumindest mal hatte vor den Reformen, und habe Berlin kennengelernt, und zwar sehr viele Ecken von Berlin und sehr viele Theater, in denen ich jetzt seit vielen Jahren nicht mehr war.
Als Journalistin habe ich gelernt,
dass ich von den Menschen, mit denen ich rede, ganz viel lernen kann. Und dass Zuhören nicht nur meine Neugier befriedigt, sondern mich auch klüger macht.
Mein erster Gedanke nach der Wiederholungswahl 2023 war:
Ich möchte Dinge zu Ende bringen können. Hoffentlich werden wir jetzt nicht einfach unterbrochen, sondern können Dinge zu Ende bringen, damit wir dauerhaft hier was zum Besseren verändern. Ein Wunsch, der sich erstmal nicht erfüllt hat.
Mit den Jahren im politischen Betrieb habe ich gelernt, dass
auch andere Menschen mal Recht haben können und dass man, wenn man in der Politik Führung übernehmen will, dann jemand sein sollte, der nicht unbedingt von allen geliebt werden muss, der aber umgekehrt Menschen mag.
Eine Eigenschaft, die ich an politischen GegnerInnen schätze, ist:
Wenn ich merke, dass sie ein echtes Interesse an der Auseinandersetzung haben.
Wenn ich einen Tag lang regierende Bürgermeisterin wäre und niemand widersprechen dürfte, würde ich
als allererstes die drohenden Baumfällungen stoppen, die man jetzt noch stoppen kann.
Berlin macht mich manchmal wahnsinnig, wenn
Wenn ich im Stau stehe, was auch ich als Grüne übrigens tue, und wenn ich sehe, dass Menschen sich nur noch abwenden, statt sich umeinander zu kümmern.
Das größte Missverständnis über Bettina Jarasch ist,
dass man mit mir immer über Politik reden muss, denn ehrlich gesagt rede ich liebend gerne über Romantasy-Romane oder Netflix-Superhelden-Serien. Das wissen nur zu wenige Menschen.
Jetzt wissen es ein paar mehr.
Der schönste Ort im Pankower Norden ist
die Moorlinsen. Deswegen wollen wir die auch schützen.
Nach einem wirklich schwierigen politischen Tag brauche ich
Netflix.
Und jetzt schauen wir mal Richtung Klima und Umwelt. Viele Menschen unterstützen Klimaschutz grundsätzlich, empfinden konkrete Veränderungen aber dann als Belastung oder denken, dass es sie belasten könnte. Was haben die Grünen in der Kommunikation der Verkehrswende oder beim Klimaschutz falsch gemacht in deinen Augen?
Wir haben sehr viel über Technik und Zahlen und Kennzahlen gesprochen. Klimaschutz ist aber etwas, was Menschen, glaube ich, vor allem dann begeistert und überzeugt, wenn es auch was mit ihrem konkreten Leben zu tun hat. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir es schaffen, hier zu entsiegeln, unser Grundwasser zu schützen und Bäume zu pflanzen. Denn das ist etwas, da kriegen wir ganz viele Menschen hinter uns. Und wenn wir beispielsweise auch einfach drüber sprechen, wie viel Geld man sparen kann, wenn man die Heizung richtig einstellt und sie nicht mehr verbraucht, als es nötig wäre, dann sparen wir nebenbei natürlich auch CO2. Aber wir reden in einer Weise über Klimaschutz, der bei Menschen auch ankommt. Das ist etwas, was wir inzwischen gelernt haben. Ich muss aber auch dazu sagen, wir leben einfach in einer Zeit, wo die vielen Veränderungen, die wir gar nicht mehr richtig steuern können, eine Krise nach der anderen, viele Menschen halt wirklich strapazieren und fordern. Und das ist etwas, was wir auch haben lernen müssen. Aber ich würde sagen, hier als Berliner Grüne auch längst gelernt haben, wir müssen im Zug, so sehr wir wissen, wie dass der Klimawandel ganz schnell weitergeht und wir eigentlich noch viel, viel schneller werden müssen. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen. Wir können nur so schnell vorangehen, wie Menschen auch bereit sind mitzugehen. Weil das Leben insgesamt viele Menschen schon ganz schön stresst und manchmal überfordert.
Wie verhindert ihr, dass Klimaschutz in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten als Projekt für Besserverdienende wahrgenommen wird?
Ganz konkret, indem alles, was wir wollen, eigentlich zu einem bezahlbaren Leben beiträgt und gerade ärmeren Menschen nützt. Und das ist für uns auch ein Check, den wir bei jeder Maßnahme vornehmen. Also ganz konkret, wenn wir entsiegeln und Bäume pflanzen, dann werden wir das als erstes dort tun, wo die ärmsten Menschen leben. Das sind auch oft die heißesten Quartiere und das sind die Leute, die sich nicht die Klimaanlagen in jedem Zimmer auch gar nicht leisten könnten und so weiter. Aber wir haben beispielsweise auch für die Energie- und Wärmewende haben wir einen Energiesparbonus. Das heißt, wir haben ein Konzept entwickelt, das wir auch umsetzen wollen. Das muss auch im nächsten Koalitionsvertrag drinstehen. Das bedeutet, dass die Menschen ein kostenloses Stromgrundkontingent an Strom bekommen. Und dann, wenn man mehr verbraucht, kostet es natürlich wieder entsprechend. Und diesen Strom werden wir produzieren mit Öko-Anbietern. Also es soll Ökostrom sein. Das heißt, wir kommen gleichzeitig mit der Energiewende voran. Wir produzieren hier in Berlin und Umgebung unseren eigenen sauberen Strom. Aber es hilft den Menschen, wenn sie den beziehen, wenn sie solche Verträge abschließen. Sie kriegen den Strom dann günstiger und es lohnt sich, wenn man wenig verbraucht. Das heißt, das ist für mich ein super Beispiel dafür, wie man praktisch etwas, was den Menschen einfach sozial im Geldbeutel hilft, verbindet mit Klimaschutz, Energiewende, die wir ja brauchen.
Mhm. Bettina, ihr beschreibt Berlin als Stadt, die bezahlbar und frei bleiben soll. Warum ist Freiheit so ein zentrales Wahlkampfthema?
Weil unsere Freiheit bedroht wird, und zwar von außen und von innen. Und wir uns klar machen müssen, dass wir sie verteidigen müssen. Und das bedeutet von außen nicht nur, dass wir tatsächlich konkret bedroht sind und manche jetzt schon sagen würden, dass wir Feinde wie Putin an unseren Grenzen haben, die unsere Freiheit wirklich ganz konkret bedrohen durch hybride Kriegsführung. Es bedeutet auch, dass wir uns beispielsweise Energiewende immer noch erpressbar und abhängig machen mit Energie, die wir aus autokratischen Regimes importieren müssen, weil wir nicht schnell genug vorankommen mit der Energiewende. Deswegen macht die Energiewende uns auch unabhängig und frei. Denn wie erpressbar wir sind, haben wir ja gemerkt, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und uns dann Russland das Gas abgedreht hat, sozusagen, um uns unter Druck zu setzen. Also wir müssen unsere Freiheit nach außen verteidigen. Und wir haben es zu tun mit einer stärker werdenden AfD. Und da ist eben auch Berlin leider nicht irgendwie die Insel der Seligen oder sowas. Das haben wir jetzt auch gemerkt. Wir haben es zu tun mit einer Partei, die sich an demokratischen Wahlen beteiligt, die auch demokratisch gewählt wird, aber deren Ziel es ist, Rechtsstaat und Demokratie und die Selbstbestimmung der Menschen abzuschaffen.
Du sagst es eigentlich, Demokratie steht total unter Druck. Gesellschaftliche Debatten werden härter. Wo verläuft denn für dich die Grenze zwischen dem notwendigen politischen Streit und aber einer Sprache, die den demokratischen Zusammenhalt beschädigt?
Streit finde ich super. Wir müssen streiten, weil ich finde, man nimmt ja auch Menschen nicht ernst, wenn wir alle nur grüne Blättchen reden, allen alles versprechen. Wir müssen streiten über die Unterschiede, die wir haben, über das, was wir unterschiedlich wollen und wo wir auch Dinge falsch finden, die die anderen wollen. So. Also insofern Streit finde ich super. Was wirklich gefährlich ist für unsere Demokratie, ist die Polemik und das Verächtlichmachen von anderen, auch von politischen Gegnern, was in den letzten Jahren aber in den politischen Auseinandersetzungen und natürlich gerade auf Social Media immer stärker geworden ist. Und der Unterschied zwischen Streit und Verachtung und Polemik ist, dass ich beim Streiten den anderen ja ernst nehme, auch in seiner anderen Meinung. Das tue ich aber nicht, wenn ich ihn nur verächtlich mache, lächerlich mache oder sowieso von vornherein als irgendwie Feind abstemple. Das heißt, jemand, mit dem ich streite, ist nicht mein Feind.
Wie erreichen demokratische Parteien denn Menschen zurück? Es klang ja in unserem bisherigen Gespräch schon an, die sich abgewendet haben oder glauben, Politik interessiere sich nicht für ihren Alltag.
Also zum einen ist es ganz konkret so, dass Menschen berechtigte Erwartungen haben und dass wir konkret liefern müssen. Deswegen werden wir in den nächsten 5 Jahren uns vor allem konzentrieren auf das, was wir auch wirklich umsetzen können, und zwar so, dass man nach 5 Jahren auch ein bisschen sieht, was dabei rausgekommen ist. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist aber schon, dass wir unsere immer noch eben freie, demokratische Gesellschaft und unser Zusammenleben, so wie es die meisten Menschen lieben, dass man sich nämlich gegenseitig in die Augen schauen kann und sich vielleicht auch mag und was gemeinsam unternehmen kann und sich sicher fühlt unterwegs, dass wir das alles nur erhalten können, wenn wir damit aufhören, nur Schuld auf andere Gruppen zu schieben, aber auch Schuld nach oben zu schieben. Wir brauchen schon eine Gesellschaft, wo alle wieder lernen, dass sie auch einen eigenen Beitrag leisten können. Mit anderen Worten, Politik alleine kann die Welt nicht retten. Wir brauchen die Zivilgesellschaft dazu. Wir brauchen Menschen, die sich auch selber engagieren und die tatsächlich nicht nur fragen, was kann der Staat für mich tun, sondern auch fragen, was kann ich eigentlich für die Gesellschaft beitragen.
Jetzt habe ich eine Frage zu einem Thema, zu dem es eigentlich keinen guten Übergang in dem Sinne gibt. Wenige Wochen jetzt vor der Wahl hat der Anschlag auf den CSD hier in Berlin eine Frau das Leben gekostet und viele Menschen wurden verletzt. Was würdest du sagen? Berlin muss eine freie Stadt bleiben. Wie können wir das erreichen? Was muss die nächste Regierung konkret tun? Und was für Konsequenzen hast du auch vor Augen aus diesem Anschlag?
Wir müssen uns klar machen, dass es Extremisten gibt. In dem Fall waren es Islamisten, die queere Community, die aber auch insgesamt eine demokratische und freie Gesellschaft bedrohen. Und für die eine demokratische, freie Gesellschaft, in der queeres Leben eben möglich ist, ein Feindbild ist. Das muss uns klar sein. Das heißt, wir werden viel klarer fokussieren müssen, wirklich auf Gefährder, auf Extremisten. Und wir müssen auch der Polizei ermöglichen, dass sie auf die fokussieren können. Denn wir erwarten sehr vieles von unserer Polizei. Und vieles von dem, was auch die jetzige schwarz-rote Regierung von der Berliner Polizei verlangt, ist Symbolpolitik, die viel Personal, viele Ressourcen verschleudert. Ich sage nur, ein Zaun an den Görlitzer Park bewachen und ähnliches. Bringt keine Sicherheit und es verhindert aber, dass die Polizei dranbleiben kann, rund um die Uhr, an denen, die wirklich das Leben anderer Menschen kosten, die bereit sind, Gewalt anzuwenden. Das ist mein wichtigstes Learning. Wir müssen der Berliner Polizei ermöglichen, dass sie konsequent auf Extremisten auch fokussiert. Für Berlin, das gilt für Rechtsextremisten, das gilt für Islamisten, das gilt auch für Linksextremisten. Wir hatten ja auch schon einen Anschlag auf das Stromnetz, damit hat dieses Jahr begonnen. Mhm. Ich sage eins sehr deutlich, in dem Fall geht es um Islamismus und das heißt, wir brauchen auch andere Maßnahmen als bei anderen Extremisten, aber alle diese extremistischen Gruppen gefährden auf unterschiedliche Weise unsere Freiheit hier und die müssen wir alle ernst nehmen, in den Blick nehmen und nicht in politischen Debatten immer nur eine davon nennen, die anderen schön aussparen, weil es gerade einem selber politisch in den Kram passt. Denn eins müssen wir uns klar machen, die alle wollen keine freie, offene Gesellschaft.
2021 warst du selbst Spitzenkandidatin für das Rote Rathaus. 2026 jetzt kandidiert Werner Graf für das Amt des Regierenden Bürgermeisters und du bist Co-Spitzenkandidatin. Warum ist die Rollenverteilung richtig?
Weil Werner das ein richtiges und gutes Angebot für diese Stadt ist. Weil Werner ein progressiver Bürgermeister ist. Und ich glaube, diese Stadt kann eine progressive Regierung sehr, sehr gut brauchen in den nächsten Jahren. Und gleichzeitig aber jemand ist, der Menschen zuhört, der selber aus einer Familie kommt, die hart arbeiten musste, um sozusagen sich was aufzubauen und über die Runden zu kommen. Und der ganz genau weiß, wie es den Menschen hier in dieser Stadt geht. Und der da auch nicht über sie wegredet. Ich habe Werner immer als jemanden kennengelernt, der zuhört und dann daraus Strategien entwickelt. Und ich glaube, genau diese Politik gemeinsam mit den Menschen, die brauchen wir dringend wieder in dieser Stadt.
So wie du Werner kennst und beschreibst, was würdest du sagen, kann er besser als du?
Kochen, da muss ich nicht lang nachdenken. Aber das Schöne bei Werner ist, ich darf davon ab und zu profitieren und er kocht auch mal für mich.
Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Schauen wir mal, was wäre, wenn? Welche inhaltliche Bedingung wäre für dich wirklich unverzichtbar, bevor die Grünen einen Koalitionsvertrag unterschreiben würden?
Und mit wem?
Das wird jetzt vielleicht ein bisschen überraschen, aber wir sind uns sehr, sehr einig, Werner und ich, dass in einer Zeit, in der die Demokratie insgesamt sich bewähren muss, es keinen Sinn hat und einfach falsch ist, wenn demokratische Parteien die ganze Zeit rote Linien gegeneinander hochziehen. Grundsätzlich müssen wir mit anderen demokratischen Parteien, und da zähle ich die AfD nicht dazu, müssen wir koalitionsfähig sein. So, deswegen sind wir nicht mit roten Linien in den Wahlkampf gezogen. Ich halte das auch nicht für nötig, denn wir haben noch in jeder Koalitionsverhandlung versucht, das Maximale natürlich auch für die Dinge, von denen wir überzeugt sind, rauszuholen, die uns wichtig sind. Aber rote Linien zu ziehen, bringt nichts. Klar ist aber auch für uns, dass wir Ja, um nochmal an dem Thema, bei dem wir gerade waren, anzuknüpfen. Wir werden keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem es nicht ganz klare Kante gegen Antisemitismus gibt, gegen Islamismus und andere Formen von Extremismus. Und das müssen auch alle wissen, die sich mit uns an den Tisch setzen wollen.
Bettina, jetzt kommen wir mal zum Abschluss. Wir haben uns ein paar Begriffspaare überlegt und bitten dich um schnelle, spontane Entscheidungen, entweder oder.
Ihr könnt gerne noch einen Versuch machen. Ich werde dadurch nicht spontaner.
Also pass auf. Nee,
mach natürlich.
Fahrrad oder S-Bahn?
Fahrrad, aber seit ich an der Ringbahn wohne, gerne auch mal mitnehmen in die S-Bahn.
Mhm. Buch oder Französisch Buchholz?
Beides ist mein Wahlkreis. Also Buch, Karo, Französisch Buchholz. Sorry, da kriegt ihr kein Entweder-Oder.
Mhm. Philosophischer Essay oder Krimi?
Krimi. Mhm.
Morgenkaffee oder Abendtee?
Morgenkaffee, viel.
Kompromiss oder klare Kante?
Gehört zusammen.
Spree oder Ostsee?
Spree.
Sommer- oder Winterwahlkampf?
Sommer.
Das ist einfach.
Würde ich auch sagen. Das ist leicht.
Okay, pass auf. Jetzt darfst du nochmal in die Zukunft träumen, spinnen, denken. Stell dir vor, es ist Herbst 2031. Welchen Satz sollen die Menschen in Buch, Karo und Französisch Buchholz dann über dich, über Bettina Jarasch, sagen?
Die Menschen im Pankower Norden sollen sagen, das ist eine Grüne, aber mit der kann man reden und die tut ja wirklich, was sie sagt. Mhm. Die hat ja wirklich getan, was sie vor 5 Jahren gesagt hat.
Bettina, vielen Dank für das Gespräch und deinen Besuch bei Ein Pott Grünes.
Danke euch.
Ja, vielen, vielen Dank auch für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Am 20. September 2026 wird in Berlin gewählt. Informiert euch, das ist unsere Bitte, mischt euch ein und diskutiert miteinander. Das ist ja ganz in deinem Sinne, Bettina. Und vor allem geht wählen.
Das war Ein Pott Grünes. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke dir.
Danke dir.
Dankeschön.